Jetzt.
Also, welche Nummer sind wir?
34. Okay.
Prost, die Herren.
Prost, Prost.
Biertaucher-Podcast Nummer 34.
Wie üblich mit dem Horst.
Mit dem Gregor.
Martin.
Diesmal nicht aus dem alten AKH, sondern der Martin hat uns ins Famosa gelockt.
Aufgrund unserer Martin-Balluch-Schwerpunkte wollten wir jetzt einmal fleischlos Essen ausprobieren.
Genau, es wird jetzt gleich mal angetestet.
Wir sind in das fleischigste Vegetarierlokal gegangen von Wien, so wie das ausschaut.
Ja,
weil da gibt es eine Speisekarte voll mit Hotdog und Cordon Bleu und vegetarisches Huhn mit Reis und so.
Ja, Wrap Hotdog, ja genau, das Hotdog habe ich ja. Das bin ich
ja,
schon
und wir
gespannt.
Sind schon ganz gespannt, wie das mundet. Ja. Womit fangen wir an?
Aber mit dem Inhaltsverzeichnis.
Mit dem Inhaltsverzeichnis. Also, liebe Leute, wir versuchen ein Inhaltsverzeichnis machen, dass sich der Gregor weigert, das alleine zu machen.
Ja.
Wie üblich haben wir nicht wirklich eine Ahnung, wovon wir gerade eine Stunde lang geredet haben.
Angefangen hat es, glaube ich, über das vegane Thema, oder?
Genau.
Hühnerfleisch.
Hühnerfleisch.
Böses Hühnerfleisch, das mit mRSA verseucht.
Danach war kurz einmal so ein Tech-Thema. Das sehe ich gleich hören.
Das schaut ähnlich.
CES, ja.
CES.
Fernseher mit MySpace.
Genau, Fernseher mit MySpace.
Und das war das andere. Achso, genau, Nokia Lumia 900, was es aber eh nur in Amerika gibt, aber es ist nicht so schlimm, weil wir haben eh das 800, also ob das gleich ist.
Okay,
genau. Wir haben OLPC, haben wir beredet.
OLPC, genau, von der CES. Der Gregor outet sich als absoluter Retro-Gamer, der C128 wieder zum Laufen gebracht hat.
Ja. Elektroplankton haben wir besprochen, kann ich
ja nicht nur besprechen, sondern der Martin spielt das live vor.
Achso, genau, Live-Performance.
Live, ja, genau. Unsere erste Live-Musik-Performance genau. In diesem Podcast, ja. So, Geschichte für den Start.
Konzert.
Konzert, ja.
Aber da war dafür noch irgendwas, glaube ich. Egal.
das ja, egal und allerlei Thema. Tech-Themen. Das ist eher technisch, der Podcast, ne?
Ja. Durchaus. Na dann, viel Spaß beim Hören, Leute. Tschüss.
Okay, dann gleich nächste Dauerrubrik. Horst versucht, aus dem Biertaucher-Kalender vorzulesen. Mhm. Falls ich das noch schaffe, also 11. Jänner, das ist morgen, oder?
11. heute ist doch der 9., oder?
Nein, es ist schon der 10.
Oh Mann, die Zeit verrast. Das neue Jahr.
11. Jänner, Python-User-Group-Treffen im MetaLab, 18 bis 22 Uhr. Das ist das monatliche. Dann am 13. Jänner gibt es in der Zieglergasse 49 ein Barcamp Medienbildung. Ich habe es nicht ganz rausgekriegt, ich vermute, da sind hauptsächlich Lehrer drin, die sich beschäftigen mit modernen Medien im Unterricht.
Okay.
Möglicherweise gehe ich hin und werde davon berichten. Mhm. Am selben Tag, dem Freitag, dem 13., ist der Meta Day, das ist im MetaLab, regelmäßige Veranstaltung zum Thema Urheberrecht.
Ja.
Und am 14. Jänner ist ebenfalls noch das Barcamp Mediabildung und danach dann 20. Jänner, das ist wieder ein Freitag nach der Programmkinos, außerdem ein Subotron-Vortrag über Cloud Gaming im Mediaquartier. Habe ich mir aufgeschrieben, 20. Jänner.
Hey,
kann aber auch sein, dass ich es falsch eintragen habe. Das passiert
das heißt, also so lange nach dem Museum oder so, ganze Nacht lang.
Werden wir den Reporter schauen. Gregor hinschicken, ne?
Ja, ja. Das klingt
okay, möglicherweise gehe ich mir reinziehen den Subotron-Vortrag über Cloud Gaming im Mediaquartier Marx. Das ist am Arsch von Wien.
Okay.
So ein neues Medienzentrum. Gut, und dann noch eine Woche drauf, am Freitag, dem 27. Jänner, gibt es das Austria Game Jam, ebenfalls im Mediaquartier Marx, Karl-Farkas-Gasse. Mhm. Da wird versucht, ein Computerspiel zu erstellen. War ich letztes Mal dort und vorletztes Mal kann ich nur sehr empfehlen,
okay.
Auch jemand, der jetzt nur Musiker ist oder nur Spieler oder nur Grafiker oder so, ja, einfach hingehen, voll lustig.
Ja.
Speziell die Eröffnung, da werden so Themen ausgeteilt und dann muss man zu dem Thema einen Vorschlag machen.
Ja.
So viel zum Biertaucher-Podcast.
Ja, im ersten Termin, den du erwähnt hast, war die Python User Group. Da hast du ja schon mal ein Interview geführt mit dem Organisator.
Genau, ja, habe ich letztes Mal ein Interview geführt. Hat er sich auch bedankt dafür. Hat gemeint, es war das erste Mal, dass seine Stimme nicht schrecklich klingt im Mikro.
Oh yeah.
Und ja, die kann man auch hingehen. Vielleicht gibt es wieder ein Code-Dojo, also wo die Leute probieren, so zu coden, obwohl es noch nie gecodet haben.
Ich bin extra deswegen eingeladen. Ich weiß nicht, ob es sich bei mir ausgeht irgendwie.
Ja.
Ja,
also ich muss dazu sagen, als Insider ab und zu ist man dort dann ein bisschen fad, wenn sie irgendwie herumreden über irgendwelche totalen Insider-Themen, aber es ist ganz lustig, man kann ein Bier trinken im MetaLab immer, man kann sich mit irgendwem unterhalten, der halt der eigenen Wellenlänge entspricht und MetaLab ist immer gut.
Ja.
Irgendwas anderes ist meistens auch los, also wenn es kochen ist oder so.
Ja.
Okay.
Hausmeister-Themen. Ja. Habe ich nur eins. Unsere Themenbesprechungen sind auf dem Tiefstand, oder? Also, dass wir im Vorderen unsere Themen besprechen. Also, ja. Google Plus haben wir jetzt für die...
Achso, nein, war ich zu faul ein bisschen. Aber ja. Ihr könnt es ja selber...
Kann ich
ja,
unter ja. Biertaucher...
Ja, ja, kannst was eintragen. Nein, musst du nur auf Google Plus eintragen.
Okay, und dann gebe ich einen Kommentar ab als Gregor Bredun.
Ja, ganz genau. Ja.
Okay,
genau. Kannst dann du kann da noch ein neues so Ding geben.
Genau. Weil für mich ist so eine Gedächtnis. Ich meine, währenddessen nutzen sie ja nichts, nicht so viel, weil das Google Plus relativ unübersichtlich ist da am Handy.
Ja.
Aber so zum Sammeln. Jetzt habe ich ja zweimal nicht dabei und so und jetzt hat sich das schon angestaut.
Warte mal kurz, können wir das auf. Kurz unterbrechen, denn auf Pause.
Aha. So, weiter geht's.
Was Sie jetzt nicht mehr hören, ist die Hintergrundatmungsmusik, die ich dank einer menschenfeindlichsten Aktion niedergeregelt habe lassen.
Diesmal musikfeindlich, ja.
Genau. Okay, aber bitte, ihr wart gerade so schön zu reden bei irgendeinem Geek-Thema.
Was waren da? Wir haben uns gerade über Fleischskandale unterhalten.
Fleischskandale?
Fleischskandale,
okay, ja.
Womit wir beim Thema sind. Und hat eine deutsche Tierschutzorganisation Hühnerfleisch getestet und da ist ein sehr großer Anteil, wie der zweite Probe oder so, hat multiresistente Keime drinnen gehabt.
Von Antibiotika, oder?
Weil eben die Hühner so viel Antibiotika zum Fressen kriegen, damit sie in irgendwas, was sie wieder gezüchtet werden, halt nicht krank werden.
Das ist aber ernst, diese Antibiotikaresistenz. Ja. Ne? Das ist, du gefährdest eigentlich die Menschheit durch Käfighuhn-Essen sozusagen. Ne? Oder
Massenhuhn halt. Ja. Kann man wahrscheinlich so sagen, ja.
Ich habe mich da erinnert, dass es ja schon vor ein, zwei Jahren immer so geheißen hat als mehr. Ich habe das nie überprüft, dass das eigentlich das Hühnerfleisch und Geflügelfleisch nicht irgendwie über den Schweinefleisch insofern steht, dass ja halt die ganzen Händler und so sehr viel mit Antibiotika behandelt wird. Doch mehr als.
Noch mehr als die Schweine, ja. Oder?
Und was ich mal gehört habe, er hat das
aber,
in einer Vorlesung auf der Uni hat der Vortragende nebenbei mal erwähnt, ich habe es dann noch nicht nachrecherchiert, dass ein sehr großer Anteil des deutschen Hühnerfleisches aus Thailand kommt. Ich glaube 2/3 oder so.
Moment, in Thailand werden die Hühner züchtet und nach Deutschland kommen zum Schlachten? Oder überhaupt das Fleisch tiefgelogen vorn?
Genau, so hat der es uns berichtet sozusagen. Und die Sache ist ja die, dass ich glaube, das ist in der ganzen EU so, dass wenn der Herkunftsort, der umstehen muss, da steht der drauf, wo die größte Wertschöpfung passiert. Und wenn das thailändische Hühnerfleisch nach Deutschland kommt, dann zu irgendwelchen Nuggets gepresst wird oder gewürzt wird,
dann ist
die meiste Wertschöpfung wahrscheinlich in Deutschland passiert und dann kann mit in Germany ganz genau draufstehen.
Ja, ich habe das gewusst, dass das in Kärnten und Italien immer Lastwagen mit Vieh herumfahren, je nachdem, wo halt der Preis
ist. Kommt. Ja, bitte.
Das ist super, schau, dass wir auch
das. Ja. Mhm. Ich nehme das Tablett.
Achso, ja, genau, das ist eine gute Idee.
Genial, der Martin hat jetzt ein fleischloses Cordon Bleu, was absolut wie ein Cordon Bleu ausschaut.
Ja, die Panier ist allerdings hinunter, der Panier.
Stich mal rein.
Der Hotdog
ist
super.
Der
Hotdog ist ja vom Ausschau her der absolute Knüller.
Ja,
und da gibt es auch nichts auszusetzen. Das schaut sehr Hotdog-mäßig aus. Mhm. Ne?
Besonders, was mich freut, sie haben ein bisschen Curry drüber gestreut. Da bin ich ein großer Fan davon. Das ist so die österreichische Variante des Curry-Hotdogs, was man mit der Currywurst verwechseln darf. Gibt es einen Unterschied?
Und haben wir das gesagt, wie bio wir sind? Wir trinken dazu sogar noch Bio-Hanfbier. Ne?
Also ja, von Hirte.
Ich geben uns wirklich
gewusst, dass Hirte das herstellt. Das Bio-Bier war mir von Hirte ein Begriff. Aber
wir verkommen voll zum Gourmet-Podcast. So also schön erleben mit dem
Hirte. Vielleicht steigen wir auf.
Früher haben wir noch so politische Themen drin gehabt. Und so,
ja,
so
netzpolitische.
Hast du noch was drin? Wir sagen immer zwischendurch Motherboard. Und dann geht sich das aus.
So, zum Schluss haben wir nur noch voll dekadent und so. Ja, heute haben wir wieder dort und dort gegessen und war leibend.
Ein guter Chablis.
Das sind genau die, über die man uns als Junge aufkriegt, dass wir nie so sein werden, wenn wir 40 sind. Weil jetzt komme ich drauf, ich bin ja schon 40 und ich bin jetzt schon genauso. Voll schlimm.
Mhm.
Und wie ist?
Grandios.
Okay, na, ich würde sagen, dann pausieren wir den Podcast einmal.
Mhm.
Wir essen jetzt vegetarische Sachen.
Ja,
wie baue ich unten?
Einfach
aufs Rote?
Aufs Rekord, genau.
Jo. Wir setzen fort mit einer Vorlesung aus dem Telefonbuch, oder doch nicht?
Nein. Ich glaube, wir können nochmal jetzt CES-Meldungen.
CES, bitte.
Habt ihr irgendwelche, oder bin ich da einzige?
Was ist eine CES-Meldung?
Das ist die Consumer Electronics Show, die diese Woche
schön, ja.
In
Las Vegas war. Wir waren alle drei nicht dort. Ne?
Ganz richtig, du darfst jetzt gerade in Las Vegas, das wird man nicht da
sitzen. Okay, aber
der Richard Haderer ist dort, falls ihr den zufällig kennt, das ist also ein Entertainer, der in Social Media recht bekannt ist, auf Twitter und so, hat einen YouTube-Kanal, wenn er verlinkt, der dort Berichterstattung hat. Der hat sehr lustige YouTube-Filme. Mhm. Jedenfalls, jetzt, ich habe zwei Meldungen besonders aufgeschnappt. Einerseits die die Nokia-Pressekonferenz, wo das Windows Phone für Nordamerika vorgestellt wurde. Das wurde eben präsentiert, dass das erste Windows Phone, das extra für den nordamerikanischen Markt designt wurde. Das wird da wahrscheinlich nur dort erscheinen. Und das ist im Prinzip Lumia 800, also das Windows Phone, das schon im September vorgestellt worden ist, nur ein bisschen aufgeblasen. 4,3 Zoll statt 3, irgendwas oder was. Mhm. Und das und LTE kann es halt.
Und ja. Da hört man ja, dass LTE so eine Problemtechnologie ist, weil das so viel Saft saugt.
Aber generell. Dadurch, dass es jetzt so groß ist, ist
bitte Platz für einen Riesenakku. Erklärt mir nur, was LTE ist.
Das ist so wie früher 3G. W3 zum Beispiel
mit 3G. Also ein Mobilfunkstandard, ja, genau. Nichts mit den LED-Leuchten zu tun.
Nein, nein, nicht mit den LEDs, okay. Sondern
Long-Term Evolution
LTE,
heißt.
LTE,
ja. Ist ja doof, okay. Eigentlich, oder?
Ja, Long-Term Evolution.
Und damit kann ich besser funken oder im fahrenden Auto?
Oder so. Nein, ist einfach nur mehr Band.
Soll schnell sein, ja. Mhm. Aber die Mobilfunkanbieter bei uns oder so,
gibt schon, aber
sind noch sehr vorsichtig, zu reden.
Ich vermute, was Mobilfunktechnik anlangt, bin ich ja jetzt sehr froh, dass die T-Mobile sich mit 3 irgendwie auf einen Haufen hauen wird, was das Netz anlangt, weil da hoffe ich nämlich, dass ich ein 2G-Netz dazu bekomme und dann zum Stromsparen 3G endlich ausschalten kann. Weil bis jetzt ist es so, dass man bei einem 3-Handy 3G ausschaltet, nichts mehr geht, außer man ist zufällig in einem Bereich, wo eins das Netz zur Verfügung stellt.
Der 2G ist dieser sogenannte Edge-Modus, oder?
Wo ganz genau. Weiß schon. Das ist eigentlich das Gegenteil von LTE, wenn man so will.
Slow, aber stromsparend. Ja, kann Sinn machen.
Ja, mir fällt auf, dass mein 3G-Handy sehr saugt. Also es muss fast jeden Tag an die Steckdose,
wenn ich es benutze. Meines muss jeden Tag an die Steckdose. Aber bei mir ist auch kein Wunder. Ich
benutze es auch an die.
Ja, also viel einfach. Immer wenn WLAN im Spiel ist, das saugt halt wie Hölle. Und ich schaue, surf halt viel, Twitter schaue ich viel.
Ich benutze es urgern so als Lesegerät am Abend.
Wirklich?
Ja, liest du Google Reader, ja, ich lese da draus. Ja. Ärgere mich jetzt nur noch über Webseiten, die nicht fürs Android optimiert sind.
Du brauchst Read It Later. Ich glaube, für Read It Later gibt es sogar offizielle Android-App. Da Read It Later fischt ja...
Da fischt dann die ganze Seite raus,
fischt
du
den Text raus und dann kannst du dann nur den Text anzeigen.
Da muss die Seite nicht optimiert sein fürs Handy.
Genau, das funktioniert mit den allermeisten Seiten.
Die ganzen Werbungen sind weg, oder?
Ja, genau.
Ja, ich meine, notfalls schaffe ich es so auch, aber allein beim Reader hast du eigentlich eh schon eine schöne Übersicht. Da surft man sich so schön durch vom Einschlafen. Das ist
egal, ja. Also ich lese gerade mal so die Tech-News-Seiten vielleicht, aber mit keiner eigenen App, sondern ich habe mal die Lesezeichen so direkt am Desktop gelegt irgendwie auf diesen Starter und dann geht das. Apropos Handy, haben wir da nicht eine Story?
Was?
Android 4?
Ja, danke. Dank dir, lieber Gregor, bin ich Sandwich-User.
Hast du noch nicht abgegeben?
Wir wollten noch eine CES-News, ganz eine wichtige.
Ja.
Wir wollen bei der CES.
Pass auf, die zweite CES-Meldung, die total wichtig und super ist. Panasonic macht jetzt eigentlich einen Fernseher mit MySpace direkt eingebaut.
Ja, ist MySpace nicht schon urtot?
Was ist MySpace?
genau. War das nicht einmal so Facebook für Leute, bevor es Facebook gegeben hat?
Ja, das war vor Facebook, das Facebook sozusagen.
Ist jetzt so Unterschichten, Ghetto-Musik.
Genau, die haben sich jetzt auf Musik gestürzt, aber die Mitgliederzahlen schwinden halt. Aber es ist halt relativ leicht, Musik einzubinden, dass man das quasi so demomäßig abspielt. Ich habe es nie verwendet, ab und zu stoß mal drauf, in irgendeiner Band MySpace für das benutzt, aber ich verstehe es nicht ganz, wieso jetzt der Fernseher rauskommt, aber bitte.
Ja, also das ist nicht einmal eine Schlagzeile wert. Was für Leute im Marketing überhaupt
machen? Also ich kann etwas erzählen, was ich nur gelesen habe und von dem ich nichts weiß. Es wurde der neue OLPC auch vorgestellt.
Ja, genau.
Damit ich es jetzt richtig sage.
Neue Generation.
Tablet. Ja, Tablet, nicht 1.75 oder was?
1? Nein, eben nicht 1.75 ist ja quasi.
Der ist noch der alte mit besserer Technik. Und das ist jetzt wirklich ein Tablet, so A4 Größe. Und wird also mit mehreren Varianten angeboten. Und eine Variante ist, dass gleich dabei ist ein Solarpanel mit einer Abdeckung. Und das kannst du dann irgendwie draußen lassen. Das ladet eine Batterie auf und du kannst dann anstecken.
Genau,
das ist wirklich cool. So für Entwicklungsländer, dass die das halt in der Sonne aufladen können, auch wenn es gar keinen Strom
versorgt haben. Verstehe ich es richtig? Ist jetzt keine Tastatur mehr dabei?
Nein, es ist nur ein Tablet. Nur ein Tablet mit Touch.
Es hat aber ein paar pfiffige Funktionen. Also eben der Deckel ist eigentlich das Beste, weil der hat nämlich nicht nur das Solarpanel, sondern eben auch einen Akku. Deswegen kannst du den Deckel alleinig in die Sonne legen und wenn du das quasi wieder zusammensteckst,
dann hat das da hinterher einen Akku. Das ist natürlich. Wir haben immer solche James-Bond-Features gehabt. Beim ersten hat es diese... Hat es die Kurbel auch gegeben?
Nein, die Kurbel ist jetzt... Also es gibt einen genormten Anschluss und die Kurbel ist nicht vom XO-Hersteller, sondern sie haben praktisch nur den Anschluss genormt für die Stromversorgung und das muss dann ein anderer Hersteller eben eine Kurbel oder was auch immer
dazu liefern. Das Kabel im Tragegurt zum Anstecken, das habe ich auch gesehen für einen OLPC.
Es ist so, dass das Tablet zumindest...
Das ist nicht schwer, Ihre...
Das hat Strom erzeugt, oder wie?
Nicht Strom erzeugt, einfach der Steckerkabel, aber im Tragegurt für den OLPC rein versteckt. Siehst du? Tragegurt, Kabel in einem.
Aha, ja. Na, das habe ich nicht gesehen, aber möglicherweise ist das jetzt dabei. Was wolltest du sagen?
Ich genau, das, das also was ich gesehen habe in einem Video, dass also eine Stunde Laden mit dem Deckel, mit dem Solardeckel bringt quasi 2 Stunden Arbeiten, haben sie gesagt, was ein recht gutes Verhältnis ist, finde ich. Und das andere...
Mit der Kurbel haben sie gemeint, wie war das, 1 Minute kurbeln und 10 Minuten arbeiten?
Genau,
oder
genau.
So.
So irgendwie,
ja. Musst ja. Aber wirklich viel, also hart kurbeln.
Aber Kurbel ich bin mir nicht leicht. Nein, war es nicht umgekehrt? 6 Minuten kurbeln und 1 Minute
arbeiten? Nein, es war du, hast, du kurbelst weniger, genau. Als dass du arbeitest, aber die Kurbel ist hart. Also
genau, das hat man nämlich gesehen, so richtig mühsam hat das ausschaut. Ja. Und was auch noch interessant ist, dass man kann es entweder über USB aufladen und dann eben diesen Stromstecker, wo alle sich reinstecken können. Und der nimmt von... quasi 0 bis 24 Volt alles auf, was man ihm anbietet und kann damit dann das Ding aufladen.
Also wirklich ein universaler Strom.
Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, wenn er darüber jetzt redet oder so, ob die Entscheidung, ein reines Tablet zu sein, mir wirklich gefällt. Wenn man davon ausgeht, nämlich dass
Tablet... Du bist eh nicht Kunde, das ist Tablet, nur für Regierung.
Na, trotzdem darf ich mich dazu äußern.
Also, ja, nein, darfst du nicht. Du erst einmal, was werden machen, weil genau, ein Staat und dann reden wir genau, weiter.
Naja, Tablets sind ja eher zum Konsumieren. Ja, wenn man jetzt sich die Tablets anschaut, tippst du gern drauf, tippt man gerne drauf, tippst du gern auf dem iPad?
Aber ich verstehe es von der Lokalisierung, dass die jetzt nicht die Tasten brauchen und es ist kein mechanischer Teil, sondern sie haben nur Touch und das kannst du mit einem einzigen Software-Update kannst du sagen, du hast jetzt für diese Indianer-Dialekte
das perfekte Tastatur. Aber wenn man dazu Kinder animieren möchte, kreativ am Computer tätig zu sein, dann finde ich das Konzept des Tablets einschränkender, als wenn du wirklich eine Tastatur hast. Wie zum Beispiel wird dem Kind wahrscheinlich kein Code schreiben können, wollen oder
wenn die Software schnell genug wäre, was sie glaube ich nicht ist, weil die zumindest die Sugar-Software, die auf Linux basiert, ist immer relativ langsam auf diesen Dingern. Ja? Mhm. Dann müsste es ja wurscht sein, ob er es eintoucht oder eintippt mit der Tastatur. Derzeit ist so, wenn du wirklich ein XO programmieren willst, den bisherigen, der hat ja so diese kleine Gummitastentastatur drauf, nimmst meistens auch am PC und lässt auf dem eine virtuelle Maschine rennen oder irgendeine Softwareumgebung. Du kannst zwar programmieren lernen am OLPC, aber es ist nicht wirklich lustig, dort lang zu programmieren, weil die Tastatur jetzt auch nicht so toll ist, die drauf ist. Ne?
Ja.
Am jetzigen XO.
Ja, wie gesagt, also das ist ein
Tablet, wird man sehen,
weiß ich nicht.
Ja. Man wird auch sehen, wie lang über die Jahre so eine Touch-Tastatur überhaupt stabil bleibt. Also wie lange das Display das aushält, dass man drauf
weiß.
Da gibt es da jetzt noch nicht so,
wie robust das ist.
Tastaturen weiß man jetzt, eine gute Tastatur kannst du wirklich 10 Jahre funktionsfähig halten, aber.
Wird das eher jetzt eigentlich rein von der Community weiterentwickelt oder ist das noch immer unter der Schirmherrschaft von MIT und dem Necroponte?
Nein, es ist immer noch MIT und Necroponte, soweit ich weiß, aber Sugar, also das Linux-Betriebssystem für die XOs, das ist inzwischen schon ein reines Community-Projekt.
Ah ja, okay.
Und genau, das würde dich interessieren, sie bieten den XO auch an, alternativ mit Android statt mit Sugar.
Wirklich?
Ja.
Wirklich.
Ob es dann was bringt, ist fraglich, aber... wird man sehen.
OLPC-Tablet mit Android.
Zumindest den letzten haben sie ja mit Microsoft auch, also Microsoft fähig anbieten müssen und das hat dann sehr viele OLPC-Entwickler wieder verärgert. Die haben gesagt, ihr lauft zu den bösen Übungen und so. Ne? Und ich glaube, bei Android wird es weniger Aufstand geben.
Es gab mal, ich glaube, Asus Netbooks oder was ESA was, glaube ich, die hatten quasi alternativ Android drauf. Und das habe ich mal kurz ausprobiert, dass wir eigentlich mehr Blödsinn. Meine, aber es ist halt immer die Frage, wie weit man das anpasst. Das Problem war, dass Android ist in dem Zustand, wie es auf dem ESA drauf war, komplett für Touch-Eingabe optimiert gewesen. Und das dann natürlich mit einem Touchpad und einer Tastatur ein bisschen...
Das heißt, es wäre für ein Tablet gut gewesen, aber nicht für
sich.
Ja, vielleicht passt dann eh, wenn das ein Tablet wird. Ne?
Ja.
Was weiß man. Auf jeden Fall anschauen. Schön, hat schön zu und ganz
schön,
schön
dass Fortschritt
das Seymour, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht mehr, berühmter Entwicklungspädagoge, also Computerfreak, der, oder was, Alan Kay, Seymour irgendwas heißt nicht, ich werde den Namen nachgoogeln, der hat schon in den 70er Jahren eine Studie entworfen, da sieht man so Zeichnungen, die wird oft bei so XO-Kongressen hergezeigt, wo er sich damals Gedanken gemacht hat, wie der Lerncomputer der Zukunft ausschaut und der ist eben ein Tablet. Ja? Und das gibt es so Bleistiftzeichnungen von ihm mit so kleinen Kindern, die mit so einem Art Tablet herumsitzen im Kindergarten und darauf halt irgendwas anschauen oder lesen lernen oder tippen. Ne? Und ich kann mich erinnern, auch in der 64er oder solchen Computerzeitschriften der 80er wurde das auch einmal aufgegriffen und haben gesagt, ja, die forschen da in Amerika an einem Computer und der wird ganz dünn sein wie ein Tablet und da wird dann übers Internet das gestreamt werden. Und so, was ein Blödsinn, das gehen ohne Festplatte und so. Ne? Und jetzt kommt wirklich diese Technologie, die vor Jahrzehnten schon erdacht wurde, kannst du es wirklich langsam kaufen.
Alte Markt- und Technik C64er Magazine hervorgearbeitet
oder was, nachlesen. Was am Nachfolger mal CD vielleicht, aber ich glaube, es war eher noch ein 64er. Das ist wirklich ganz, ganz alt. Und es freut mich, dass das jetzt so langsam was wird. Oder wenn man liest George Orwell 1984. Ja, es wurde 1948 geschrieben. Ja, und der beschreibt auch die Visoren, das sind so eine Art Fernsehdinger, die total flach sind, wie die Plasmafernseher, und an der Wand hängen und alle eine Webcam eingebaut haben und die dich ausspionieren. Und der Staat kontrolliert dann, was du machst. Und heute im Zeitalter von Facebook, Facebook-fähigen Fernsehen, sind wir genau dort.
Oh, ja.
Gesichtserkennung standardmäßig bei jedem Social Network, alles da. Andere Nur Prämissen. Was er nicht bedacht hat, die Leute sind wirklich blöd genug, dass auch selber, ich sitze gerade vorm Fernseher, Status auf dort, like.
Oder die Telefonie beispielsweise ist ja eher so ein Sorgenkind, was sich halt jetzt für Familien so langsam mit den Tablets langsam Sinn macht, aber ansonsten wird es kaum genutzt. Das war im Philipp K. Dick immer das Videophone. Aber ja.
Nicht wirklich, ne?
Videotelefonie ist schwieriger
Start. Ich muss sagen, ich habe geskypt jetzt mit meinem Android-Phone, mit jemandem in der Schweiz. Und wir haben gedacht, ja super, brauchen wir nichts mit der Webcam herumspielen, weil einer von uns beiden hat sicher meistens ein nicht funktionierendes Mikrofon oder Webcam oder beides. Und jetzt haben wir beide ein Handy gehabt, beide mit Skype drauf. Und gesagt, ja super, wir tun jetzt Skypen kostenlos, Schweiz, Österreich. Und ja, es ist schon gegangen. Aber am Schluss, im Endeffekt, haben wir aufgelegt und er hat mich kostenpflichtig angerufen, damit wir gescheit zum Reden kommen.
Das geht mir alles klar.
Ich meine, er muss dazu sagen, er hat auch im Hintergrund unbedingt das Neujahrskonzert hören müssen. Das hat er nicht abschalten können.
Das klingt auch im interessanten Gespräch.
Ja, es hat technisch funktioniert. Ja. Wir waren begeistert, dass wir es zusammen haben.
Ja. Bleiben wir kurz bei Retro.
Retro?
Ich habe was nachzuholen.
Skype ist schon Retro?
Nein. wir haben ja über Weiß 1984.
Okay, passt. Du hast jetzt schon zwei Wochen keine Hausmeisterthemen gemacht, oder wie?
Ja, Hausmeisterthemen habe ich aber vorher ganz kurz gemacht. Das war das mit dem Thema.
Aber was holst du nach?
Ich habe jetzt gar keinen. Retro insofern, ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen von einem sehr guten Freund von mir am 23. Am 23. haben wir noch nicht so gefreut. Er hat gesagt, ich darf es nicht auspacken, erst am 25. Jetzt bin ich den ganzen 23. feiern lang mit diesem Paket.
Und es hat sich bewegt und es hat gequiekt.
Er hat gemeint, ich soll darauf aufpassen, es ist relativ wertvoll. Und mit dem Vorteil am 24. hatte ich eine Überraschung zum Auspacken. Und was war drinnen? Zwei C64er Joysticks Competition Pros, nämlich die Marke, die man haben möchte.
Die wirklich gute, mit den runden, roten Knöpfen.
Mit den runden Knöpfen, aushalten, mit dem Knüppel,
wo du das Zimmer fetzen kannst und sie funktionieren nachher immer noch.
Schon herrlich eingespielt vom Vorbesitzer. Super. Und ich habe jetzt meinen 128er wieder zu Hause wieder aufgebaut.
Ey.
Und der ist jetzt funktionstüchtig und ich habe schon gespielt und ich bin wieder total
und das war richtig so ein Mikro-Zungen-Joystick, also der so Klack macht.
Ja, richtig.
Diesen teuren Industriekontakten
drin. Genau, richtig, wo man es hört, wenn man so einmal so
Mikroschalter, irgendein Namen hat es gehabt.
Ja,
ich habe immer nur diese billigsten gehabt,
die gelöscht, nur so irgendwas
mit Mikro.
Irgendwas mit Mikro war das.
Ja, und du spielst jetzt wieder C64-Spiele am C128.
Ja, ich hatte mal eine riesige Anlage, aber die ist jetzt kleiner, weil über den Umzug sind Sachen verloren gegangen, aber ich habe einen 128er, da ist eine Floppy eingebaut. Und da kann man im 64er-Modus starten und da habe ich die zwei Joysticks dran gehängt.
Und die
zwei
Software ist immer noch auf Disketten?
Oder? Ich habe zwei Disketten und du wirst staunen, kaputt ist davon fast keine.
5,4 Zoll Disketten, diese großen, sehr wichtigen Dinger.
Wie alles. Das sind wirklich, ich habe die durchprobiert, weil ich halt jede Diskette durchgeschaut habe, wo brauchbare Spiele drauf sind. Und es waren von den, schätze ich einmal, 300 Disketten, waren jetzt 5 kaputt. Aha. Der Rest hat funktioniert.
Der Rest, und du hast da gegambelt.
Ja.
Ich muss einmal zu dir kommen, wir müssen irgendwie deppert C64 spielen. Spiele super.
Also Baseball,
lauter so sagen. Summer Games.
Summer Games.
Um gebrannte CDs die Rate schaffen, weiß ich aber nicht. Ich glaube, da geht mehr kaputt.
Ja, dasselbe war ja mit den Amiga 3,5 Zoll Disketten, die waren ja laufend kaputt. Amiga, das war ja ein richtiger Sport, das wieder gesund zu kopieren, kann ich mich erinnern.
Hast du auch deine Kindheit damit verbracht, dass C64 Disketten raubkopiert hast? Mit Fast-Copy
ich habe viel kopiert.
Ich denke, das ist der Vorteil unserer Generation, dass wir mit Raubkopien groß geworden sind, dass wir instinktiv wissen, was Raubkopieren bedeutet. Dass wir sozusagen alle mit einem Rechtsbruch adolesziert, also aufgewachsen sind. Das haben wir gerade nach der Muttermilch schon Schwarzkopierer geworden und wir haben damals auch schon gewusst, das ist illegal. Ich war ja nicht so. Wir wurden noch nicht erwischt. Und
das ist jetzt aus 95% legalem Zeug, weil wir haben damals immer Diskettenzeitschriften gekauft.
Und da waren
die erstens die von T64, die waren die schlechtesten Spiele,
muss ich sagen.
Dann gab es eine deutsche Diskettenzeitschrift, die hat sich genannt Game On. Game On und Magic Disc. Game On war eher mit Spielefotos, Magic Disc eher mit Tools. Und da hast du bekommen einen Pappendeckel mit einer schönen Grafik drauf und vorne eben die fünf
Viertelzoll-Disketten.
Viertel Zoll Diskette, hast eingelegt und dann hast du so auf der
ersten Seite... Und da waren dann kommerzielle Spiele drauf oder irgendwas selbstprogrammiertes von irgendwem Leserwettbewerb?
Also zur Hochblüte waren das selbstproduzierte Spiele, die natürlich nicht so gut waren. Deswegen
Du hast doch erzählt, du hast mal mit einem Freund so einen Wettbewerb gewonnen. Ne?
Ja, richtig. Wir haben auch mal auf der Magic Disc haben wir veröffentlicht. Und je später dann, also gegen 96, 97, wo dann schon der Ausverkauf des C64ers und der Spiele stattgefunden hat, kamen dann auch kommerzielle, so wie Micropro Soccer oder so, kam dann auch und auf diese Disketten.
Versteht ihr jetzt richtig? Raus. 97? Du hast wirklich, du warst ja... Wir haben heute
war der Freund da, um sich die Anlage anzuschauen und wir sind drauf gekommen, wir haben unser Spiel, glaube ich, 96 released und haben den zweiten Teil angekündigt, 97.
Und das seitdem genau, ist er dann nicht mehr erschienen, oder?
Was ist, wir haben halt einen Werbetext gelesen, das war so ein Preview, so ein Demo. Nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit können Sie endlich unverhoffte Möglichkeiten aus dem C64 holen. In 4 Monaten ist es soweit.
Das heißt, man sollte es jetzt eigentlich gar nicht wahr, also jetzt releasen.
Ja, das kann ich, aber es ist zu wenig zum Releasen leider. Und den Assembler-Code, den mein Kollege, den verstehst du halt nicht mehr.
Und sind noch Grafiken da oder irgendwas, was man retten könnte in einem modernen
Spiel? Ja, du findest doch im Netz. Also die Legende von Kyrill und das erste Spiel hat Kampf vom Turm geheißen, da findet man die Grafiken im Netz verstreut.
Und habt ihr euer eigenes Spiel noch gespielt nach all den Jahren oder nicht mehr?
Heute haben wir kurz so reingegambelt, aber wir hatten nicht wirklich Zeit. Wir müssen uns mal, wir haben jetzt ausgemacht, wir machen jetzt eine Session und spielen die ganz alten Klassiker.
Super.
Aber das Blöde ist, wie gesagt, es ist nicht meine Diskettensammlung, sondern die Diskettensammlung wurde mir geschenkt von anderen. Und ich habe kaum gute Spiele. Ich habe Winter Games, das ist ein gutes Spiel. Katakis war auch ein großer Klassiker, aber so wirklich große Titel wie Derrican, Chuck Rock.
Aber kann man sich das nicht alles vom Netz holen und dann irgendwie...
Aber wie bringst
du das? Da gibt es, glaube ich, so irgendwelche Anleitungen. Kann ich mich dunkel erinnern, da vom PC auf Diskette. Oder
ja, da gab es Anleitungen, aber sonst das halt funktioniert nicht. Ein PC 5,25 Zoll Laufwerk kann das nicht schreiben, laut der ersten Recherche. Aber es gibt Anleitungen, wo man 1541 Solo-Laufwerke per USB an den Computer anstecken kann.
Ich habe nämlich, glaube ich, irgendwo zu Hause eine Solo-Laufwerk noch.
Ja, aber da musst du dir Hardware kaufen, die irgendwie so Einzeltypen in London, in der UK bauen. Aber entweder macht man dass man seine alte Floppy an den PC anschließt, eine Möglichkeit, aber es gibt das, also die coolste Hardware, die es gibt, aber die werde ich mir nicht leisten, aber weil ich mir zu neidisch bin. Das ist die Ultimate 1541. Dazu muss man wissen, der C64er hat hinten
also so 1541 war das Diskettenlaufwerk vom Computer.
Genau, richtig.
Schuhkartongröße.
Riesig. Also am Ende war es schon relativ
mit
klein.
Mit eingebauter Elektro.
Ich habe mir jetzt eine nachbestellt bei aufwillhaben.at und das ist eine Panzerform. Also so ein Riesenapparat. Riesig.
Aber nochmal, was ist jetzt die coole Möglichkeit, dass du die...
Es gibt jetzt eine spezielle Hardware, die auch ein findiger Engländer baut, das ist die Ultimate 1541. Und dazu muss man wissen, dass der C64er hinten einen Slot hatte, um Module reinzustecken.
Ja,
Module waren Parallelboard, genau, da konnte man schnell Daten laden und so. Es gab das Action Replay oder das Final Cartridge, so Spielemodule, wo man Sprites ausschalten konnte oder Schnelllader aktivieren und so. Und der hat einen SD-Card-Reader für den Modul-Slot hinten gebaut. Das heißt, du gibst das Modul hinten rein und hast einen Slot für SD-Karte. Und da
haust
du die Images raus. .D64 ist, glaube ich, das weit verbreitete Format. Und da gibst du die ganzen Sachen drauf und den kostet 80 Euronen und ich muss erst schauen, ob ich genug Vertrauen schöpfe, um mein Geld zu überweisen. Aber ja, so viel dazu.
Aber das hat dich nie gereizt, jetzt irgendwie an C64-Emulator am PC zu spielen oder so. Das war nicht das
richtige Film. Ich habe einen Fernseher, einen alten Philips-Fernseher. Und habe den angeschlossen und man muss sagen, der schwammige Darstellung des Fernsehers wurde damals wirklich aktiv für die Grafikästhetik eingesetzt. Also manche Spiele schauen...
Bewusst schwammig.
Also der Übergang zum Beispiel von grün auf braun, der sich dann so rübergibt, da schauen Spiele wie Creatures fantastisch aus und bietet eine tolle Fantasy. Und wenn es das dann auf einem hochauflösenden
Monitor schaust, das ist nur Käse.
Also ich bin dafür, das Feeling ist nur am alten Gerät. Außerdem Whisperer mit der Tastatur spielen oder mit einem Gamepad, na, da muss der Competition
Nein. Ich glaube, der Frodo-Emulator, der ist für die Wii mal portiert worden. Inwieweit da jetzt die Spiele alle funktionieren oder so, das weiß ich nicht.
Da gibt es einige Emulatoren für die Wii.
Genau, der Homebrew-Channel und dann dieser Homebrew-Browser, das ist eine ziemlich coole Sache auf der Wii.
Da gibt es selbst einen M-Player gibt's für die Wii, das ist ziemlich faszinierend, also da führen sie sich auf. So viel zu meinem kleinen Retro-Trip.
Okay, dann könnte ich berichten, ich war auch nicht dort, aber ich bin jetzt langsam dabei, mir das im Netz reinzuziehen, vom 28C3, also vom Chaos Computer Kongress, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr in Berlin stattfindet, sind relativ schnell alle Videos online gewesen, ich glaube schon eine halbe Woche später. Ja. Und ich bin jetzt langsam dabei, mir die halt so reinzuziehen. Was ich sehr schmerzlich vermisse, ist irgendwo im Text eine Zusammenfassung, damit ich eine halbe Seite lesen kann, ob es sich überhaupt auszahlt, den anzuschauen.
So ein Draft.
Ja, gibt es leider nicht mehr. Oder ich habe es noch nicht gefunden.
Also, liegt auch auf dem FTP-Server einfach drauf oder so, gell?
Ja, auf YouTube haben sie inzwischen auch schon die meisten. Man muss nur nach 28C3 also, schauen.
Es soll einen guten C64er-Talk geben, habe ich gehört.
Also, gibt es immer wieder so Retro-Hardware-Talks und so. Und zum Teil auch politisch sehr, sehr gute Talks. Und was mich sehr gefreut hat, ich habe einen Bericht gesehen über das Chaos Communication Camp im Sommer und habe mich selber dann entdeckt in dem Video. Also ich wurde kurz gefilmt, da bin ich natürlich total gefreut und voll auf Retro. Ach ja, das war bevor mein Handy gestohlen wurde, da bin ich ganze drei Tage lang in Badeschlapfen herumgerannt mit meinem Handy so in der Badehose eingesteckt. Niemand hat irgendwas gestohlen. Ne? Und super, ja.
Und schöne Erinnerung.
Ich versuche jetzt gerade, muss man nochmal versuchen, die Keynote reinzuziehen von berühmten amerikanischen Autor.
Cory Doctorow.
Genau, ja. Und ich habe es versucht anzuhören, aber ich muss sagen, der Typ hat relativ langweilig vorgelesen, war ich ein bisschen enttäuscht. Also der hat seinen eigenen Talk vorgelesen, der Talk ist auch 50 Minuten lang, aber er sagt sehr interessante These, er sagt, es ist nicht nur ein Kampf gegen Raubkopierer vom System, also sozusagen von der rechten Industrie und Regierung und allerlei bösen, dunklen Mächten, sondern auch gegen den Multipurpose-Computer oder General-Purpose-Computer, also ein Gerät, mit dem du alles machen kannst. Sie wollen da verkaufen ein nur Fernsehanschau-Ding, ein nur Rechenwerkzeug-Ding. Also sie wollen
Design auf den Anwendungsfall.
Ja, und mit dem typischen Produktzyklus nehme ich an, dann, dass es dann kaputt geht nach 2 Jahren und dann musst du ein neues kaufen. Aber sie wollen nicht, dass du sozusagen ein flexibles, Schweizer Messermäßiges Werkzeug hast. Mhm. Und das möchte ich mal noch genauer reinschauen, um die Argumentation dahinter zu verstehen.
Ja,
ich habe es leider nicht geschafft, den fertig zu schauen.
Ist immer wieder eine Empfehlung. Ist, glaube ich, auch ein eifriger Twitterer, wenn ich mich nicht
irre. Ja, der ist sehr multimedial unterwegs.
Manchmal im Museumsquartier zu hören, also manchmal auch da ist und so. Also interessanter Charakter. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, Backup, das war ganz gut, so Philipp K. Dick-mäßig, so ein bisschen schlampig, Fantasy-mäßig dahingeschrieben. Leute können sich irgendwie selber downloaden in andere Avatare und ihre Erinnerungen dorthin speichern. War ganz lustig, nicht super klasse, aber war lustig zu lesen.
Ja. Okay. Ja. Apropos Hörbücher, ich habe da irgendeinen Link geschickt mit Hörbüchern. Ist
Open
da was
Culture
dran? Ja, ist das was Gutes? Oder ich habe es nur ganz kurz
überlegt. Das Projekt ist auf jeden Fall schwer interessant. Also die machen alle freien Kulturgüter, die es gibt, wollen sie zusammensammeln. Und also E-Books, es ist ja nicht nur Hörbücher, E-Books.
Also praktisch eine Alexandria, also eine Bibliothek von allen freien, so wie das Projekt Gutenberg sozusagen. Oder
eigentlich
wie das Internet
auch ist. Das Projekt Gutenberg ist doch irgendwie komisch, oder? Ist das nicht irgendwas gekauft worden vom Spiegel oder von irgendeiner
Ich glaube, die haben so eine kommerzielle Verunreinigung
und drin. Ja. Sie kannst das zwar noch irgendwie downloaden, oder
es aber ist aber es ist nicht komisch. Die Wikipedia geworden.
Nein, das Ding. Überhaupt nicht. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Deswegen hoffe ich, dass die Plattform besser ist. Also ich muss mir noch näher anschauen.
Sagen wir nochmal, wie die heißt, weil ich weiß es selber
nicht. War das Open Culture?
Open Culture. Okay, und die machen praktisch Hörbücher, Bücher, alles was frei ist und freie Kultur im Internet.
Und sammeln sie zusammen, ja. Haben wir eh schon mal besprochen. Selber ein Hörbuch einsprechen wäre ja auch einmal irgendwie ein Ding, aber mal schauen. Also ich bin ja ganz schlecht beim Allein einsprechen von irgendwelchen Texten. Schon die höchste Schule. Mal schauen, ob ich das mal zusammenbringe.
Es gibt, glaube ich, eine Plattform, wo man das selbst eingesprochene, also wo quasi freie Bücher von Amateuren eingesprochen werden. Dann kann ich das Ganze
also Moment, wenn ich jetzt Autor bin, kann ich sagen, jetzt sprecht mal doch mein Buch, ich zahle euch dafür nichts.
Das kannst du vielleicht auch machen, aber dann ist es halt gratis im Internet, das Buch.
Ja.
Das ginge wahrscheinlich auch, wenn du die Rechte noch
und muss ich das ganze Buch reintun, oder kann ich denen sagen, sprecht mal bitte 2 Kapitel ein.
Das
müssen wir mal schauen. Und wie heißt die
Plattform?
Wenn du das noch wüsstest.
Das habe ich im Radio mal gehört, auf irgendeiner Ö1-Sendung, aber die Qualität ist halt bei manchen Dingen eher bescheiden.
Das ist es ja.
Und kannst du das dann sagen, bitte sprecht es noch einmal der letzte Sprecher, dem ich nichts gezahlt habe, war nichts? Oder?
Die Frage, weiß nicht, wird es wohl ein Bewertungssystem geben, das könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich habe auch so freie Hörbücher runtergeladen, sind von exzellent bis zu wirklich, also
das ist halt durch mischte Qualität,
tragisch, weil
und du kannst schwer, das schon schätzen, wenn du sozusagen einen guten Sprecher hast, also
das
macht viel mehr Spaß
dann. Auf jeden Fall, der Fluss vom Text, die Sprache und so, das ist 100:1, also.
Also ein Freund von mir, ich hoffe, wir haben ihn demnächst im Podcast versucht, der hat einen Fantasy-Roman geschrieben und versucht jetzt ein Kapitel selber einzulesen, um halt Kunden zu generieren. Und für den wäre das natürlich total interessant, ne? Will ich einen professionellen Sprecher haben. Oder einen semi-professionellen, der zumindest besser vorliest, als er selber das kann.
Ja, natürlich.
Weil nicht jeder, der gut schreibt, kann auch gut vorlesen. Das ist einfach nicht.
Das Vortragen
sind zwei verschiedene Sachen.
Jörg Meder wie der Martin Auer.
Genau.
Eine Schauspiel- oder Sprechausbildung. Ja, schwierig.
Der hat ja auch damals gesagt, er lebt mehr vom Sprechen und vom Vorlesen als vom Schreiben. Ne?
Ja, das ist überhaupt interessant, was er gesagt hat, insofern, weil er gemeint hat, er hat mehrere Standbeine und er kann von einem einzelnen Standbein eigentlich nicht leben. Ja. So ein bisschen Hörbuch, bisschen Podcast, bisschen Schreiben. Vielleicht ist das so ein Weg, der sich jetzt mal abzeichnet, so an mehreren Fronten aktiv zu sein.
Multiple Selbstausbeutung als Künstlerexistenz.
Ja. Ja, schieben wir noch den Android 4 kurz rein.
Ja, gerne doch.
Nur zwei Sätze. Also erstens, Google Fail, oder? Google hat es bis jetzt noch nicht geschafft, over the air diese Updates rauszuschieben an jedem.
Sehr richtig. Ich habe es selber updaten müssen.
Ja, aber Sony hat ja ein Handy angekündigt auf der CES jetzt, wo das ist mit 2.3 oder so angekündigt und soll aber erst im Herbst oder so dann bei uns verfügbar sein. Und da wird dann irgendwann, also das ist noch nicht mit einem 4er angekündigt. Sony ist ja traditionell langsam, was das anlangt, aber trotzdem, immerhin ist es ja jetzt erst angekündigt, nicht einmal noch heraus.
Also dieser Kampf gegen die Fragmentierung ist eher eine ganz eigene Geschichte und da sind sie jetzt gerade am Anfang, irgendwas dagegen zu unternehmen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich meine, wenn ich Google selbst bin und irgendwie das Android 4 ankündige und ich weiß, jetzt aktuelle Flaggschiff haben die Leute sich deswegen gekauft, weil sie auch schnelle Updates haben wollen. Und dann tun es noch 2 Monate herum.
Also du fühlst dich als Premium-Kunde nicht genug gebauchpinselt.
Klar, ich meine, das ist ja nicht schwer zu sehen. Mache ich die Ankündigung, bereite vorher irgendwie das Update, wenn es auch vielleicht nicht schwierig ist, vor und roll's aus. Dann habe ich dieses Living the Future-Moment, dass sie sich das vergeben. Besonders, was hast du dann? Jetzt diese ganze Handy-Technologie hat eine riesige Community angezogen. Eine riesige Community natürlich von Nicht-Technikern auch. Mhm. Das heißt, was man in den Foren liest über die Updates, ist ein riesiger Sumpf am Aberglauben. Okay. Hängt es am Carrier oder am Land?
Okay,
wer rollt es aus? Wer verhindert es? Ist T-Mobile der Böse und so? Ja,
also bei Symbian,
man blickt einfach nicht durch.
Es sind die Netze teilweise die Bösen.
Ja?
Also da gibt es, also jetzt mit den aktuellen, die aktuelle Generation ist es viel besser. Da werden, das ist wahrscheinlich Nokia dahinter, dass die Updates ausgerollt werden. Aber für das C600, das ist halt ein altes Symbian-Handy noch, S60 Fifth Edition. Und da gab es 2-3 Updates, die sind von A1 nie freigegeben worden. Und die habe ich mir dann halt, ich bin zufällig draufgekommen, die gibt's und hab die dann eben mit so einer alternativen Software drauf geflasht. Und keine Custom-Firmware oder so, sondern die offizielle Nokia-Software. Und da sind aber total sinnvolle Sachen drin, zum Beispiel ein Bug in Microsoft Exchange Unterstützung.
Was wichtig ist, gerade für A1,
genau, möchte man meinen, dass sie das durchbringen. Das ist das eine gewesen. Und das andere, was ist ein Browser-Update, das wirklich auf dem Handy extrem viel gebraucht hat. Und das hat A1 einfach unter den Tisch gekehrt. Tja, ja. Und das wissen halt nur die.
Kennt sie eigentlich in der Kombination von Carrier und Betriebssystem, die jetzt wirklich den Kunden sofort mit Updates versorgen und eine gute History haben?
Beim Nexus S habe ich mir gedacht, du tust, dass sie nichts verändern müssen, weil das pure Android ist, hat der Carrier da nichts zu melden. Aber ich habe nicht einmal in den Foren jetzt wirklich eindeutig feststellen können, ob es über das Wi-Fi auch geht, das über der R-Update oder ob das über ein Datenteam geht.
Aber du hast ja ein freies Handy gekauft, oder?
Ja,
dann hat natürlich genau. Der Carrier meiner Meinung nach nichts zu melden, denke ich mal.
Ja.
Weil was für SIM-Karten einsteckst, ist Google ja wurscht.
Also von den Meldungen in vorne haben es schon im Dezember, Anfang Dezember, die Leute bekommen und waren alle schon ganz happy, in Österreich auch.
Und das ist 4er fürs Nexus S.
Fürs Nexus S. Und waren ganz happy. Bei mir ist nichts gekommen und bei dir war es letzte Woche auch noch nicht da.
Das ist aber nein, ich habe mir das selber holen müssen, so am Forum.
Also,
aber ich meine, ich habe auch ein freigeschaltetes Handy.
Aber wo da der Hund begraben liegt,
also ich finde es jedenfalls witzig, weil bei Nokia ist das die gleiche Jammerei, wie lange es dauert, bis das Bell rauskommt. Der einzige Unterschied ist das Handy, das N8 zumindest, ist schon uralt im Vergleich, nämlich, was weiß ich, vor 20 Monaten oder so angekündigt. und da jammern jetzt alle, im Februar soll es halt rauskommen. Und wer sich interessiert, kann sich im Prinzip jetzt schon drauf tun, wieder von erzählt, wie es vor einem Monat oder wann habe ich es drauf getan, vor Weihnachten. Naja, genau dasselbe Karar jedenfalls, aber So, das ist halt insofern witzig, weil es bei anderen ja auch nicht besser funktioniert.
Wenn wir gerade beim Thema sind, mangelnde Update-Notifizierungen. Ja. Ich habe ja vom vorletzten Humble Bundle mir Dungeon of Dremor gekauft.
Diesen Dungeon Crawler, von dem du nominiert.
Der war super, ja. War ja urgern gespielt und so. Mhm. Aber da sind jetzt Patches rausgekommen, auch auf der Humble Bundle Website dann. War dann ein neueres Spiel, habe ich mal runtergezogen. Ja. Und das hat zwar besser funktioniert, waren Updates drin, aber die Safe Games lassen sich nicht mehr laden. Also im Prinzip ist das Spiel tot. Ja. Und das habe ich in den Foren ein bisschen gelesen und da reden sie dann immer, ja, Desura-Update ist unterwegs. Desura ist so eine Art Stream, Steam für Linux.
Okay.
Ja, und davon habe ich nichts, weil ich bin Humble Bundle Nutzer. Das heißt, ich warte halt und ich kriege keine Notifizierung, wann was Neues
aber da ist. Aber du kannst ja den Desura-Key der aus dem Humble Bundle rausholen.
Ist das der Desura-Key?
Kannst du auch holen, ja.
Achso, das habe ich nicht gecheckt. Ich habe gedacht, ich kann mir nur das nehmen vom... Aber muss ich dann bei Desura was zahlen?
Oder? Nein, du gehst einfach auf diesen mit dem Humble Bundle Link, ja. Auf diese Humble Bundle Download-Seite, und kannst ganz oben klicken, Steam und Desura Keys, dann geht so ein Dings auf und dann kriegst du
nicht General gecheckt.
Steam Key, wenn
das
Steam Key.
Schau, wie gut das ist, dass wir einen Podcast machen. Ich muss gestehen, in meiner Verzweiflung habe ich Windows gebootet, um das Spiel einmal zu spielen.
Das muss nur rausschneiden.
Aber dann habe ich es wieder bleiben lassen. Na, das kann das nicht sein.
Ja, schade, dass sie da auch irgendwie das ein bisschen Batsch gemacht haben.
Tja. Aber das ist öfters so, glaube ich, bei dem. Also ich spiele eigentlich sowieso nur mit Windows, wenn wir bei dem Bekenntnis
sind. Ja, genau, jetzt.
Und gestern habe ich Fleisch gegessen.
Und da habe ich, und da mache ich es eigentlich so, dass ich mir als erstes den Steam Key hole und meistens sind die alle Spiele vom Humble Bundle dann im Steam schon drin.
Und ja, und du bist Steam User, oder?
Ja, ich bin schon länger Steam User. Bei Steam haben sie ja immer solche Weihnachtsangebote, wo es total billige Spiele gibt.
Wie zahlst du bei Steam ein Abo?
Nein, das hast du für die Spiele.
Nur für die Spiele ist wirklich
die kaufst. Sind, wenn du sie normal kaufst, relativ teuer. Die kosten mindestens so viel wie im Geschäft, wenn nicht mehr. Aber und die haben
Steam,
auch dauernd Aktionen. Da gibt es
nämlich irgendwas, was gelesen, dass Leute versucht haben, Steam auszutricksen, indem sie Deppert Humble Bundle gekauft haben und dann mit den Steam Keys irgendwas aufgeführt haben.
Ich habe mich ganz probiert.
Pro Steam Key und dann haben sie Humble Bundle praktisch versucht zu benutzen, um billig an Steam Keys ranzukommen. Achso, das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon Steam-Kunde dadurch, dass ich das Humble Bundle genommen habe. Weil ich kann mir den Steam Key runterladen, hast du gesagt, oder nicht?
Du musst dich erst registrieren bei Steam und dann sagst du bei Steam im Programm quasi, im Menü sagst du ein Spiel hinzufügen und dann musst du den Key eingeben. Und
aber ich muss nicht Steam erst einmal meine Kreditkarten geben?
Nein, musst du aber nicht.
Okay,
muss ich mal ausprobieren. Ich habe das gemacht, weil ich damals bei dieser Weihnachtsaktion registriert, aber ich glaube, man kann sich ohne Kreditkarte anmelden. Okay. Auf jeden Fall, weil wir haben Demos und ich habe es am Anfang nur für Demos benutzt. Und für Videos und so.
Und, ja, passt.
Naja. Diesmal habe ich es zu Weihnachten endlich geschafft, kein Steam-Spiel mehr zu kaufen.
Ich
habe schon so eine Mega-Liste von Steam-Spielen, die man bei diversen Holiday-Aktionen gekauft hat, aber die gespielt
hat. Hast nicht gespielt. Und kommst du zum Humble Bundle spielen? Oder?
Nein, ich spiele jedes Mal an, wenn es hochkommt.
Ich muss sagen, das, was du mir damals gesagt hast, bei dem Weihnachtspodcast, glaube ich, das mit dem Space Battle, habe ich fast durchgespielt, schon die erste Rasse ist wirklich extrem schön. Ja, stürzt leider manchmal ab, aber sonst einfach nur Space-Kampf ohne irgendwelchen Ressourcenmanagement, sondern gleich...
Cool.
Und jetzt habe ich geschaut, es gibt auf der Website, kannst dann so Expansions nachkaufen, wo er sozusagen praktisch einen Strategiemodus nachrüstet, wo du dann gegen die Flotten von einem anderen Spieler gematcht wirst. Und derzeit kann man halt schon einen Multiplayer machen, du kannst jetzt eine Flotte designen und sagen, ja, jemand anderer besiegt diese Flotte. Aber es ist halt kein großes Punktesystem oder irgendwas dabei.
Okay.
Also du spielst halt für dich. Aber
man kann das in-App kaufmäßig erweitern, das Spiel.
Das ist besser,
genau. Über die Website, drinnen hat es keinen Shop, das Spiel selbst. Du musst extern
über Steam, Das gibt es aber eh bei Steam schon länger. Und das andere, was bei Steam noch ganz lustig ist, die haben, wie nennen es das jetzt, entweder Cloud Gaming oder so. Ich glaube, es heißt die Cloud irgendwas. Und da manche Spiele unterstützen das und da werden die Spielstände automatisch auf den Steam-Server hochgeladen und dann kannst du auf allen Computern quasi deine Spielstände benutzen.
Ja.
Also die haben sich schon was gedacht dabei.
Ja, cool.
Na gut zu wissen,
Was allerdings bei Steam doof ist, wenn man dabei sind, manche Spiele, es gibt prinzipiell einen Steam-Kopierschutz und manche Spiele haben aber extra nochmal ihren Kopierschutz, was weiß ich, wie das jetzt heißt, das ist sehr bekannt, diese Kopierschutzfirmen, wo man dann nur Probleme damit hat.
Und die kaufst du dann mit dem Steam-Spiel?
Genau, da wird das Spiel runtergeladen und dann wird zusätzlich zum Steam-Kopierschutz nochmal
das. Oder das betrifft dich nur, wenn es sowieso unter Steam gibt es ja nur unter Windows oder gibt es das unter Linux auch schon?
Gibt es glaube ich schon, oder weiß es einer von euch? Auf jeden Fall gibt es
das für... Ich glaube, das Desura ist ja der Sinn, dass das jetzt sozusagen eine Art Steam unter Linux ist.
Also stimmt, ich glaube, es gibt es für den Mac.
Mhm. Was ich berichten kann, wenn wir schon bei Windows sind, also ich bin recht, wie soll ich sagen, zufriedener Kunde von Stardock. Das ist eine kleine Firma, die ist eigentlich nicht auf Spiele spezialisiert, sondern auf so Windows-Bildschirmschoner und so Zeug. Okay. So komische Apps. Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber ich habe natürlich das nie gekauft. Aber ein paar meiner Spiele habe ich mal gesehen im Internet, also meiner Lieblingsspiele, waren extrem billig zu haben, eben für Stardock. Also Windows-Spiele.
Da kann man so Schnäppchen.
Ja, und die kriegst du dann komplett online und der speichert. Und was mir halt sehr gefällt, ist, du hast die Vorteile von Steam halt. Also du kannst das Spiel deinstallieren und nachher wieder auf einem anderen Computer installieren und musst nicht mit irgendwelchen Keys herumverwalten. Du tust dich einmal nur registrieren bei diesem Stardock, so wie Ding, und der macht das. Und soweit ich es rausgebracht habe, haben die kein größeres Kopierschutz-Dings drinnen. Also die sind relativ clean. Relativ. Mhm. Ja, also zumindest cleaner als die Spiele, die sie haben, zum Teil in der Originalversion war. Ich kann man nämlich dort, wie hat das geheißen?
Shades of Grey, also was war das?
Mount & Blade gekauft, einen meiner Lieblings-Windows-Spiele, wo du halt so reiten und Schwert kämpfen kannst und so, Mittelalter-Simulation. Ja. Ne? Und das hat damals schon irgendeinen seltsamen Kopierschutz gehabt, wenn du das direkt beim Hersteller gekauft hast, also Türkei. Mhm. Und jetzt über Stardock haben sie den Nachfolger rausgebracht und also, es war problemloser zum Handling, als wenn ich das jetzt vom Hersteller oder im Saturn gekauft hätte als CD, wo ich dann...
Also mit den CDs finde ich sowieso total blöd.
Also CD-Software-Vertrieb stirbt, glaube ich. Also es geht ja, genau, alles über Online.
Bei uns sind jetzt, wir haben so eine kleine Sammlung an Audio-CDs, die jetzt ein ausgezeichnetes Kinderspielzeug sind zum Aus- und Einrahmen.
Ah, natürlich.
Ja, aber die erste CD habe lustigerweise ich hingemacht. Und das war, also das ist ein relativ gut geeignetes Kinderspielzeug sozusagen.
Ja, ich habe heute schon eine kaputte Tastatur hergeschenkt.
Und wenn wir gerade dabei sind, was bei uns jetzt gerade, also meine Tochter ist eineinhalb Jahre alt ungefähr, was gerade ganz extrem ist, sind alle Dinge mit Bildschirm, sind als Spielzeug ungeeignet, weil sie dann komplett narrisch drauf wird und nur noch mit dem Ding umatmet und dann funktioniert es halt nicht so, wie sie will und dann ärgert sie sich gleich.
Also sie checkt schon, dass das nicht funktioniert, oder?
Genau, sie macht dann, also früher war das so, da habe ich ja das Handy, da ist so ein AMOLED-Bildschirm und da sind ein paar Pixel sozusagen beleuchtet und so ist ein Comic abgebildet, wenn man so will, und die Uhrzeit und das habe ich halt in die Hand gedruckt und das hat ihr gut gefallen, mit dem ist sie umgerannt und war begeistert. Aber jetzt ist sie eben draufgekommen, dass wenn man auf den Knopf drückt, dann kommt der Lockscreen und dann kann man hier da auf Unlock drücken und so weit kommt sie schon, aber dann... Und dann ist es blöd, weil dann kann sie Blödsinn machen. Und dann endet das, dass sie die ganze Zeit da so rumrückt und sich über irrsinnig ärgert über irgendwas. Und am iPad genau das Gleiche, da ist der Homebutton ja noch prominent.
Also ist noch nicht iPad-fake, deine Tochter,
ja, genau.
Oder noch
nicht zufrieden mit iPad. Jetzt rahme ich alles, was Bildschirme hat, weg. Und dann kann sie mit normalen Sachen spielen.
Ja. Und tun es das überhaupt noch Kinder von heute, so mit Holzspielzeug
oder kleinen Lebenskatzen oder so? Also ein Spielzeug, das elektrisch betrieben ist, bin ich kein großer Fan davon. Das macht unnötigen Wirbel, meiner Meinung nach. Da ist eine Montessori-Buch, was ich gerade lese, eine interessante Geschichte drin.
Erzähl!
Spielzeug im Allgemeinen, das ist ja von wann ist das? Von, ich glaube, 1950 oder so ist publiziert worden. Da war natürlich von iPad noch kariert, aber, aber von normales Spielzeug hat die Maria Montessori befunden, ist sozusagen komplett unnötig und nur dann notwendig, wenn das Kind nichts Besseres zu tun hat. Und
meinst du jetzt Puppen damit oder Bauklötze oder was?
Ja, genau, alles Mögliche.
Und, kann man mit einem Dreck ausspielen sozusagen oder mit einem Holzstück.
Entweder das oder es soll halt ein pädagogisch wertvolles Material sein, wie es bei Montessori genannt wird, wo man was lernt dabei. Und dann hat sie gemeint, dass jede Ablenkung, die auf irgendwelche besonderen Sinneseindrücke setzt, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie sie es genau formuliert hat, also was weiß ich, was halt ein Wirbel macht oder so, das ist ungefähr so, wie wenn jemand vertieft ein Buch liest und dann ist draußen auf der Straße ein Wirbel, dann steht er auf und schaut, was los ist und das schaut für einen Außenstehenden vielleicht so aus, als da hat er jetzt gerade interessiert und macht was voll Intelligentes, aber in Wahrheit hat es ihn eigentlich nur dabei gestört, wie er das Buch gelesen hat. Mit dem Spielzeug und die Kinder sollen sich mit dem beschäftigen, was sie sozusagen interessiert und wo sie sich quasi selbst entwickeln können.
Als Anbieter von Computerkursen für Jugendliche muss ich aber schon sagen, dass wenn du das machst, also bei so älteren Kindern, wenn sie sich mit dem beschäftigen lassen, was sie interessiert, das sind Computerspiele, spielen Tag ein, Tag aus, ja, dann zucken die Eltern quer durch die Bank aus. Ah, der Bursch spielt mit dem Computer, der lernt nichts. Gibt es sehr interessante TED-Talks zu dem Thema, dass Kinder einfach ein größeres Zeitbudget haben als Eltern. Ne? Und auch ein Typ beim Subotron-Vortrag hat der über das Vorstellung gesagt, die Eltern müssen nicht in dem Ausmaß paniken, wie sie das tun. Ne? Weil wenn denen das interessiert, dann tut er das und der hat ein anderes Zeitbudget, der kann andere Sachen machen mit seinem Tag.
Welches Alter oder so, was interessant ist oder so. Das sowieso, was mir auffällt, dass die Super Youngsters, die eineinhalbjährigen oder so, dermaßen fixiert auf die Phones sind, einfach, weil sie die Erwachsenen, glaube ich, immer rumgehen.
Vor allem, weil genau checken, dass das ein Statussymbol ist.
Sie zeigt doch immer auf der Tasche, hallo,
ja, genau,
was zeigen oder so. Und die Frustration ist mir auch aufgefallen, also verklicken ist total, sie können schon so drauf rumtatschen oder so, und durch Android möchte irgendwelche Werbungen unternehmen, ja, oder so, und dann bist du auf irgendwelchen anderen Screen, frustriert sie auch natürlich schnell. Aber ja, es ist auf jeden Fall etwas, was ihre Aufmerksamkeit anzieht.
Du hast so ein schönes Musik-Gimmick mitgebracht.
Ja.
Letztes Mal haben wir ja Elektro-Plankton erwähnt, das ist ein Spiel oder Musik-Dingsbums.
Das muss man nochmal sagen, ist das jetzt ein Gameboy oder
was ist das? Das ist ein Nintendo DS, und zwar die allererste Generation, der ist in schickem Rosa.
Dual Screen, oder? Ja.
Genau. Das war noch der erfolgreiche, wo alle Nintendo Handhelds lieb hatten, weil das aktuelle Modell ist ja nicht
schaut irgendwie in der so aus Kritik. Wie die Girly Edition.
Das 3D Rosa ist nicht so.
Da kann man die Advanced-Spiele ja noch reingeben. Aber leider nicht die alten Gameboy-Spiele.
Also du steckst in so eine Herrenhandtasche ein großes Ding.
Aber Advanced ist schon großzügig.
Ein riesiges Modul rein.
Ja, das geht bei den neueren, glaube ich, nicht mehr. Jedenfalls das Elektroplankton, da schaut man das ganze Ding mal rein. Das ist der Nintendo, der ist übrigens ein Stift, möchte ich mal sagen.
Boah. Der lebt immer noch.
Ja, einer der letzten
Erfolge. Das war damals schon Touch, das
DS. Also, wie alt ist denn das?
Das ist nicht so alt.
Es ist wirklich nicht so alt.
Das schaut eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Das schaut nur so alt aus, gell?
Ja, Performance Mode. So ein bisschen der. Das ist Retro-Design.
Ja.
Also, das beim Elektroplankton suchst du dir eben eines von anderen Planktons aus und die kennen alle was anderes. Und da ist es jetzt so. Am unteren Bildschirm mit dem Touch sucht man sich das Plankton aus.
Das Plankton sind jetzt so kleine Wesen, die in einem Kreis drinnen herumwabern.
Mhm. Nein, der Kreis ist quasi die Lupe, die sind jetzt im Wasser.
Ja. Okay.
Und oben steht im oberen Bildschirm steht, was es ist.
Lumi-Loop.
Und ich versuche gerade überlegen, welches das Coolste war.
Dann nehmen wir jetzt okay, wir sehen jetzt nichts. Woll, da sehen wir jetzt, unten sehen wir lauter so kleine Kreise mit Pfeilen.
Genau, und das funktioniert.
Und oben sehen wir, jetzt schwer zum Feststellen.
Am unteren Bildschirm, da gibst du dem Plankton quasi irgendwelche Befehle, was es für Musik machen soll.
Ja.
Und am oberen Bildschirm siehst du quasi eine Detailaufnahme von dem Plankton, was.
Und ich sehe auch so Luftblasen, die nach oben schwimmen, sind die nur Dekoration?
Ah, okay. Und daher, siehst du da, wo ich hinklicke,
zu mich jetzt, okay.
Aber das ist
und du kannst die Richtung von diesen Pfeilen ändern mit dem Tippen, oder wie?
Genau, mit dem Tippen ändert man die Richtung und das funktioniert so,
dass. Aber du musst mehrmals am Pfeil drauf tippen, dass er sich die Richtung ändert. Geht immer nur in eine Richtung, oder?
Ja.
Okay.
Und diese Planktons macht jetzt jedes einen anderen Ton und immer wenn es beim Pfeil ankommt, macht es den Ton. Das heißt, man kann jetzt sich eine Bahn aussuchen, zum Beispiel, wo das hinfährt. Und wenn man es anstartet.
Ah, fährt er diese Bahn entlang.
Und also, du kannst praktisch Musik programmieren damit.
Mhm. Genau, das starten wir mal alle an, damit was los ist.
Aha, und du hast vier Stimmen gleichzeitig, habe ich das richtig?
Genau. Da kann man sie stoppen, ne? Ich glaube nicht, wir sind
im Loop. Achso, und dann hast du einen Loop programmiert, der geht jetzt immer im Kreis sozusagen, ne?
Und dann kannst du natürlich, während du das spürst, diese Pfeile ändern.
Okay. Die Pfeile sind praktisch so Abzweigungsrichtlinien für die Stimmen.
Damit kannst du dann die Melodie noch ein bisschen in eine Richtung transferieren.
Je nachdem, wo es anstoßt, ist glaube ich auch ein anderer Ton.
Ich fand das auch. Also ich habe das damals zum ersten Mal gesehen und habe mich da gleich mal so eineinhalb Stunden
Musiker hingesetzt. Musiker, sagst du, kennen das? Oder?
Ja, irgendwie schon. Ja. Ich habe mich mit ein paar unterhalten und das war, glaube ich, von so einem japanischen Künstler entworfen, das Game, der sich halt irgendwie Gedanken gemacht hat.
Warte.
Und es ist ja auch, in Wirklichkeit ist es mehr eine Musikmaschine als ein wirkliches Spiel.
Und hat der obere Bildschirm einen Sinn, wo man da jetzt diese riesigen Plankton
sehen? Nein, das ist glaube ich nur zu
visualisieren. Und was du vorher gezeigt hast, es war ein ganz schönes Handbuch dabei bei dem Spiel, was handgezeichnet war.
Genau, das ist ein Comic. Super, es gibt nämlich, das ist jetzt auch Plankton. Warte, wie kommt man da jetzt wieder zurück?
Und die Planktons entsprechen dann verschiedenen Instrumenten oder haben die verschiedene Eigenschaften, wie die mit einem Pfeil umgehen sozusagen?
Schön.
Die sind alle komplett verschieden, deswegen nehmen wir jetzt noch eins. Das ist zum Beispiel also ein Retro-Plankton, wenn ich mich richtig erinnere.
Was tut das?
Das kann ich mich erinnern. Das ist eine Art Tracker
schon. Aber das sind jetzt keine Pfeile, oder? Was sind da jetzt für Sachen?
Das ist komplett anders. Du kannst je nachdem. Okay. Siehst du, das ist halt da, das sind Super Mario-Töne im Prinzip. Mhm. Und je nachdem welches du andrückst, kommt halt der Ton.
Ja.
Und dann hast du unten noch so Abstufungen und er merkt sich immer, so dass sie die letzten.
Der loopt es dann,
ja. Und der loopt es dann so, weil du musst immer wieder klicken, weil er loopt nicht endlos, sondern nach einer Anzahl von Wiederholungen ist es vorbei.
Also du kannst sozusagen mit ein paar Stift klicken auf dynamische Grafiken, kannst du super Melodien erzeugen.
Mhm.
Ohne dass du jetzt Noten lesen müsstest oder auch tiefer Ahnung hast.
Spaß an der Melodie.
Cool. Super, ja. Es ist total schwer zu beschreiben, was man da jetzt eigentlich sieht. Aber man sieht, ich würde ich sagen, mehrere Quadrate, die so im herumwabbeln und der Martin klickt wie deppert mit dem Stift drauf und erzeugt dadurch andere Töne.
Und ich glaube, man kann andere Themen auch noch einstellen, wenn man da die Tasten drückt.
Soundfonts. Jetzt wahrscheinlich die Anleitung bis zu diesem. Aha, sehr gut, jetzt ist es abgebrochen.
Ah, okay, ja, genau, mit Select, ich glaube.
Okay. Ah, okay, da hast du dann die anderen Sounds. Aber es ist ja 8-bitig.
Warum gibt es das für den PC nicht? Ich mag das auch an.
Ja, es ist nämlich auch ein Nachteil, man kann das jetzt nicht ohne weiteres abspeichern. Wenn man es speichern will, müsste man quasi analog.
Oder mit dem Mikro.
Mit Kopfhöreranschluss müsste man auch so. Also, wenn es hat hier einen Eingang, hätte man da ein Kabel nehmen können, dass man das direkt
da rein. Wahnsinn.
Und kennst du irgendwelche Musiker, die damit wirklich was gemacht haben dann?
Also das so weiß ich nicht.
Das habe ich
mehr
nicht.
Als Spielzeug.
Das ich nicht,
okay.
Mehr.
Aber wenn wir gerade dabei sind, es gibt ja den Hot Game Boy Music Club in Wien, aber die verwenden Nano Loop mit alten Game Boys. Das ist im Prinzip das Ganze in professionell, sage ich mal.
Ich habe auch mal, wo war ich denn da, am Akli-Dackli-Konzert im Flex und da ist vorher sind zwei junge Wiener aufgetreten. Mhm. Die haben eh einen, wie heißen die, Maschu? Nein, irgendwie so ähnlich. Und da ist der Herr Musiker, also einer hat gerappt und der andere hat Musik gemacht und der ist auch mit 2DS angeschlossen. Die 2DS so direkt an die Flex-Anlage angeschlossen und hat dort
mit seinen Sounds Gameboys gemacht. Musik gemacht. Aber live, das war nicht vorher.
Live hat er das dort gemacht, irgendwie, das war echt gut.
Tja. Elektronisches
Musizieren. Ja, ich meine, gerade so die 8-Bit-Riege ist in der Musik schon fest verwurzelt. Also da gibt es eine große Szene.
Ah, das ist noch lustig. Das hat mehr Spielcharakter. Da kannst, hier werden die
wir sehen jetzt eine Art Pflanze, oder?
Mhm. Genau, das ist eine Pflanze, ein Blätter.
Die im Wasser steckt.
Ein Blatt schießt Fischchen oder so aus dem Wasser. Und auf der Pflanze, und die Pflanze hat verschiedene Blätter und jedes Blatt klingt anders und man kann den Winkel von den Blättern verstellen.
Ah ja, genau, es ist relativ einfach, intuitiv, genau.
Und die Fische, die da raufgeschossen werden, die springen dann herum und treffen halt mehrere Blätter und jedes Mal, wenn sie treffen, machen sie einen Ton.
Aber du kannst nicht steuern, wie diese Fische geschossen werden.
Doch, du kannst mehrere Fische irgendwie machen, weil da gehen viel mehr. Ich weiß nicht, wie das jetzt geht, vielleicht wenn man da Tasten macht. Ah, da kann man sogar die Grad anzeigen lassen, cool. Wie kann man die Fische abschießen? Ah, genau, mit Pfeil nach oben kann man mehrere Fische abschießen. Dann geht es ein bisschen spitziger.
Ich sehe die Fische. Achso, jetzt sehe ich es. Das kommt ein Winkel auf den Schuss.
Genau, und mit jedem Treffer werden die Blätter quasi gelber und irgendwann sind sie rot. Und ich glaube, wenn man es geschafft hat, dass alle Blätter rot sind, dann kommt oben eine Blüte raus. Oder so. Mhm. Und das ist eben relativ schwer, weil wenn der Fisch weg ist, dann wird es wieder grün. Mhm. Und du musst es dann eben so machen, dass du alle Blätter gleichzeitig von ausreichend 5 Fischen getroffen werden und es gibt nicht unendlich viele Fische, also es gibt immer so ein maximales Limit.
Das ist eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel.
Genau, und wenn du es geschafft hast, dann kommt die Blüte raus, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genial. Ich möchte so ein PC haben.
Und dann gibt es noch eins, wo man Töne aufnehmen kann, glaube ich. Das habe ich allerdings nie
gemacht. Hat der Nintendo einen Mikro drin?
Ja. Da aktivierst du halt eins, dann redest.
Das ist lustig bei Kochspielen, dann aktivierst du das Mikro blasen und der Dampf geht weg.
Genau, ja.
Na, echt?
Solche, da ist das ist schon süß. Ein einfacher Hack, aber süß.
Tja, das Elektroplank. Also wer Nintendo DS zu Hause hat und Elektroplank dann noch nicht kann, sollte sich das unbedingt
zulegen. Ja, wirklich. Allein wegen der Anleitung. Ne?
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt kostet. Ich habe es mir damals aus Großbritannien, glaube ich, importiert. Inzwischen gibt es aber schon normal bei uns. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Genau, der Talking Anthropology Podcast, da gab es einen Jahresrückblick.
Ja, erste Hälfte gehört, da war der Team Quit Love in der ersten
genau.
Hälfte.
Genau, und ich habe es mir extra aufgemacht. Die erste Hälfte war eben die Geschichte des Chaos Communication Congress, kann man sagen.
Ja.
Der ist ja 28 Jahre alt, genau. Dann ist der Mitch Altman, den kennt wahrscheinlich
jeder. Ja, den kenne ich, den habe ich interviewt im Sommer, aber das Interview ist nicht so.
Ja, genau. Gab's aber der Mitch Altman, wer ihn nicht kennt, soll auf jeden Fall einmal googeln.
Wirklich ein extrem netter Typ.
Genau, und der erzählt, wie die Hacker-Szene in Amerika so ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist jemand von Telecomics, der erzählt, wie sie quasi aus Europa aus die Revolution im arabischen Raum unterstützt haben, in Ägypten.
Telecomics?
Ja, genau. Und der erzählt eben, dass das Problem ist, das haben zwar alle irrsinnig gut gefunden, aber nur ganz wenige haben tatsächlich aktiv mitgemacht und das waren nur eine Handvoll Leute oder so, wenn überhaupt, die quasi für ein ganzes Land den IT-Support gemacht haben und die sind dann irgendwann einmal am Ende gewesen. und man soll mehr aktiv werden, ist sozusagen die Zusammenfassung. Und zum Schluss gibt es noch sozusagen was, ein Hinweis, was fällt vom Tim Pritlaff, wenn ich jetzt die Stimmen richtig zuordne. Ja. Und der sagt da, das habe ich ganz interessant gefunden, was ganz was dringend fällt, ist eine Möglichkeit auf Medien wie Podcasts zum Beispiel anständig zu verlinken, dass der dann auch wirklich kommt und eben dann auch, dass man auf einzelne Kapitel, wenn man so will, Abschnitte.
Ah ja, die alte Forderung, ja.
Also fordert er das ja öfters?
Ja, also er und in seinem Umkreis Fanboys und so.
Und das habe ich ja ganz lustig gefunden, weil ja Cheapodder.net, das ist ein Cloud-Service zur Podcast-Verwaltung, eben Kapitel anbietet wahrscheinlich. Wir vermuten es. Und wenn es das nicht gibt,
Thomas Berl.
Und ich habe halt den Eindruck gehabt, wie ich es so herumgeklickt habe, ich kann jetzt Cheapodder leider nur halb sozusagen benutzen. Ich verwende es dafür, dass ich meine Podcasts in der Cloud verwalte. Und dann,
du verwendest es mit dem Handy, den
Cheapodder? Ja, genau. Eigentlich ist es so gedacht, dass quasi der Webservice die Podcasts mehr oder weniger die Sammlung anbietet und das Handy ladet dann die Podcasts runter. Da ist auch ein richtiger Podcatcher am Handy. Mhm. Und dann wird, wenn man pausiert, dieser Zeitstempel sozusagen zum Webservice synchronisiert und man kann auf allen Cheapodder-kompatiblen Clients dann dort weiterhören.
Das ist schon.
Und das gibt es für Desktop, für Android, gibt es, glaube ich, auch. Vielleicht solltest du das mal schauen.
Gibt es noch nicht. Das ist nur in Entwicklung, glaube ich.
Ja, genau, in Entwicklung.
Okay. Für Symbian gibt es das auch nicht. Und es gibt für Migo, den Cheapodder-Client von Thomas Berl eben, und fürs Maemo, fürs N900 und fürs N9 also. Und da könnte man vorstellen, dass das relativ einfach umzusetzen wäre, diese Forderung von Tim Pritlaff.
Ja.
Ja, ich habe es am Handy halt so verwendet, dass ich meine OPML-Datei sozusagen als virtuellen Ordner importiert habe. Und das war's dann. Und das funktioniert aber leider im aktuellen Symbian auch nicht mehr. Kurze Zusammenfassung. Das hat mit dem Nokia E71, das vor vielen Jahren rausgekommen ist, das war das Podcast-Top-Gerät.
Tja, besser wird's nicht mehr.
Besser wurde es leider nie mehr, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt vielleicht jetzt gibt es einen neuen Podcatcher, der hoffentlich einen motivierten Entwickler dahinter hat, der in die Richtung was weiterführt. Und dann gäbe es wohl ein Open-Source-Projekt, aber das ist noch im alten Symbian C++ geschrieben und das ist, ich weiß nicht, ob das so, also ich bin wahrscheinlich nicht gut genug, dass ich da sinnvoll mitwirke. Vielleicht sollte ich das mal anschauen.
Ja, ich hoffe, dass es unter Android noch passiert mit dem Chip oder Client und überhaupt, also das mit der Plattform, die sie da hochziehen möchten und haben, das würde ich genau anschauen. Weil wir wollten ja, haben überlegt, die Cracklist drüber zu übersiedeln und wenn das wirklich auch so mit Kapitelverlinkung ist und
genau,
so, das ist echt interessant.
Das wollte ich noch sagen, es gibt nämlich als relativ neues Feature, ich habe es auch vor ein paar Tagen entdeckt, Listen, wo quasi jeder so ein bisschen genau, soziales Netzdings sozusagen, wo jeder Podcast-Listen zu Themen erstellen kann.
Das ist genau das, was wir mit der Cracklist machen wollen.
Ja.
Dann machen wir einen Cheapodder.
Genau, und kriegen uns einen.
Und im Prinzip Netz kann ich einen Cheapodder auch über ein PC, über das Netz verwenden, über das Web.
Genau, du kannst es komplett ohne unabhängig vom Podcatcher benutzen und dann halt OPML-Dateien runterladen.
Okay.
Von deiner Sammlung oder von deiner.
Und die kann ich mal wieder mit meinem Podcatcher am Handy
reinziehen. Genau, das ist aber die Minimalvariante.
Cooler
wäre es natürlich, wenn das mit der Synchronisierung von dem Zeitstempel funktioniert.
Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir wegen zu nerviger Atmo-Musik
langsam diesen Podcast. Okay. Also ich hatte ja noch zwei Themen, aber die laufen nicht davon. Ich habe ja neue Hardware gekauft, den Hypokrieger Kobo, kann man das nächste Mal besprechen.
Ja, und fällt mir gerade was ein.
Als Abschluss, ja, jetzt fallen alles rein, gell? Und Abschlussrunde, wie hat es uns eigentlich geschmeckt, oder?
Ja, genau.
Das haben wir auch gar nicht besprochen.
So, ja, aber es hat gut geschmeckt, muss man sagen. Ja, sehr empfehlenswert. Wie heißt das Lokal,
Formosa. Martin?
Formosa beim Apollo-Kino, ne?
Genau, wie heißt die Gasse? Banavitengasse.
Die Banavitengasse.
Kann man empfehlen, auch für Leute, die noch nicht oft vegetarisch gegessen haben, sozusagen.
Ja. Also Pluspunkt beim
Haupt... Man soll vielleicht dazu sagen, das Ganze ist eher so wie ein kleiner Laden, also wo man sich sowas mitnehmen kann.
Genau.
Das ist,
ich werde mal,
glaube
ich,
noch großes Restaurant für mitnehmen.
Faszination im Schluss lässt.
Mehr so eine Mischung
aus... technisch abarbeiten.
Aus vegetarischem Zubehörladen und Lokal, ne? Aber ist ja nicht.
Ja.
Bis auf die Atmo-Musik. Na gut, ich habe nächstes Mal zum Erzählen, ich habe ein Buch über China gelesen, kann ich schön zusammenfassen.
Ja, genau. Ich habe auch Bücher und Filme und alles.
Ja, dann verabschieden wir uns bis nächste Woche.
Das ist schon.
Ich empfehle, ja, noch einmal vielen Dank für die Leute, die uns geflattert haben. Folge 26 wurde mit 33 Cent geflattert und ja, sonst ein paar also kleinere Flatters gab.
Ich habe 33 Mal.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Aber insgesamt bitte habe ich Flatter-Einnahmen von 45 Cent, ja, bei Ausgaben von 2 Euro. Das heißt, ich habe bald Break-Even und werde Millionär durch Flatter.
Ja, sehr gut.
Und ja, das war's eigentlich.
Ja.
Bis nächstes Mal bitte Biertaucher Podcast Kalender anschauen, findet man auf Google, Google Kalender, sind alle wichtigen Termine drinnen. Und wir treffen uns nächstes Mal wieder im alten AKH.
Alles klar. Ja, machen wir das so. Viel Spaß, Leute.
Bis denne.
Bis denne.